Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Für unseren Gast heute hat sich im Oktober 2020 von einem Tag auf den anderen das ganze Leben völlig verändert. An dem Tag ist Mariam Klaren zur politischen Aktivistin geworden. An dem Tag wurde nämlich ihre Mutter im Iran verhaftet. Die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi wird seitdem im berüchtigten Evin-Gefängnis festgehalten. Und die Tochter versucht, ja, eigentlich jeden Tag sie da rauszuholen, indem sie nämlich auf ihr Schicksal aufmerksam macht, so wie auch hier heute. Schönen guten Tag, Frau Klaren. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Schönen guten Morgen.
Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Ihrer Mutter? Haben Sie überhaupt Kontakt regelmäßig zu Ihrer Mutter?
Ich habe das letzte Mal gestern mit meiner Mutter gesprochen, seit sie verurteilt worden ist und sich im allgemeinen Trakt des Eviner Frauengefängnisses befindet. Darf sie 5-mal die Woche mit ihrer Familie telefonieren, immer samstags bis mittwochs, donnerstags und freitags sind telefonfreie Tage, aber in den anderen Tagen können wir sprechen.
Das ist ja wahrscheinlich eine relative Beruhigung, sage ich mal. Wie geht es ihr denn?
Es ist absolut schwierig, wie Sie eingangs gesagt haben. Sie befindet sich jetzt seit über 1000 Tagen, um genau zu sein, 1007 Tage, in Haft und sie ist 68 Jahre alt. Als sie verhaftet worden ist, war sie 66 und in dem Alter hat man so schon gewisse gesundheitliche Probleme eventuell. Also sie hatte Bluthochdruck, sie hatte Diabetes und innerhalb der Haft, besonders die ersten 7 Monate, als sie in Einzelhaft gehalten worden ist, unter schwersten Bedingungen, hat sie viele weitere Probleme entwickelt, unter anderem mehrfache Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Karpaltunnelsyndrom, Rheuma, Diabetes ist zurückgekehrt, das war eigentlich unter Kontrolle vor der Verhaftung und das ist tatsächlich sehr besorgniserregend für uns als Familie, dass sie gesundheitlich und medizinisch in keinem adäquaten Zustand ist.
Also umso wichtiger, dass diese Haft so schnell wie möglich beendet wird. Mariam Klaren ist unser Gast. Sie ist eigentlich Marketing-Expertin, fest in Köln verwurzelt, aber seit 2 Jahren und 9 Monaten gedanklich eigentlich immer im Iran. Sie ist zur politischen Aktivistin geworden, habe ich gesagt, nämlich aus dem Grund, um ihre Mutter aus einem iranischen Gefängnis zu befreien. Ihre Mutter, Frau Klaren, ihre Mutter heißt Nahid Taghavi. Sie lebt seit 40 Jahren in Deutschland und hat den deutschen Pass. Am 16. Oktober 2020, da war sie zu Besuch ihrer alten Eltern, ihrer Großeltern also, im Iran. Was ist da passiert?
Ich muss dazu sagen, sie hat ihre Familie besucht. Meine Großeltern sind schon vorab verstorben.
Aber bei Familie.
Genau, sie war bei ihren Brüdern. Sie ist regelmäßig in den Iran gereist. Das war auch nie ein Problem. Und dann ist sie im Winter 2019 wieder in den Iran gereist, wollte einige Monate bei ihrer Familie bleiben. Dann brach die Pandemie aus, es gab keine Flüge, hier war auch Lockdown, sie entschied sich bei der Familie zu bleiben. Und am 16. Oktober 2020, das war ein Freitag, ich hatte noch mittags mit ihr telefoniert, ich war selber im Urlaub, hatte ihr Fotos geschickt, hatte nach einem Rezept für eine persische Suppe gefragt. Und als ich ihr am Abend Bilder schickte, sah ich, dass sie online ist auf WhatsApp, die Nachrichten liest, aber nicht antwortet. Und später haben wir herausgefunden, meine Mutter war unterwegs mit Freunden. Die haben sich dann irgendwann getrennt. Jeder ist seines Weges gegangen. Und als meine Mutter gegen 19.30 Uhr iranische Zeit Richtung ihre Wohnung ging, hielten Mannschaftswagen an. 12 Männer brachen über sie her, fingen an, sie zu durchsuchen. Meine Mutter dachte, es ist ein Überfall oder ein Kidnapping. Und als sie anfing zu schreien, hat man ihr eine Waffe an den Kopf gehalten, hat gesagt, man würde sie sofort erschießen, wenn sie nicht ruhig ist und allen sagen, sie sei eine flüchtige IS-Kämpferin. Und ja, dann haben sie sich zu erkennen gegeben. Es war das Operation Team des Geheimdienstes der Islamischen Revolutionsgarde. Die Islamische Revolutionsgarde ist sowas wie der Staat im Staat im Iran. Ja. Also sie kontrollieren alles. Mhm. Ja, und dann hat man sie verhaftet.
Das, was Sie jetzt geschildert haben, das haben Sie ja erst im Nachhinein rekonstruieren können. Wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Also erstmal war Ihre Mutter quasi für Sie nicht mehr zu bekommen.
Ich hatte, wie gesagt, versucht, sie zu erreichen, beziehungsweise sie hat nicht geantwortet. Da denkt man sich noch nicht so richtig was bei, ne? Da denkst du so, okay, sie liest die Nachrichten, der Iran ist auch 2,5 Stunden im Voraus zeitlich. Ich dachte, okay, es ist jetzt 11 Uhr iranische Zeit, vielleicht schläft sie schon oder sonst irgendwas. Sachen, genau. Man denkt sich ja nichts dabei. Und als sie aber am nächsten Morgen immer noch nicht reagierte und nicht zurückschrieb und auch nicht mehr auf die Anrufe antwortete, wurde ich sehr unruhig. Und dann habe ich ihre Brüder angerufen und habe gefragt, wann habt ihr das letzte Mal von ihr gehört? War auch Freitagmittag gewesen, also auch seit knapp 24 Stunden nicht mehr. Und dann habe ich die Brüder gebeten, in ihre Wohnung zu fahren, weil sie haben einen Schlüssel. Und das taten sie dann auch. Und dort war dann wirklich wie so eine Crime Scene. Also die ganze Wohnung war auf den Kopf gestellt, Teppiche rausgerissen, Bücher lagen überall verteilt, ganz viel mitgenommen. Das haben meine Onkel direkt erkannt. Und dann sind sie zu den Nachbarn. Und die eine Nachbarin sagte dann, ja, hier waren gestern ganz viele Männer und ein Krankenwagen stand vor der Tür. Und Nahid Taghavi ist mit diesen Männern gegangen. Und das war natürlich Alarmstufe Rot.
Ja, wussten Sie eigentlich oder ahnten Sie schon, als Sie dann gehört haben, dass sie im Evin, in diesem Foltergefängnis in Teheran ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist.
Das war dann tatsächlich 48 Stunden später, also sie ist freitags festgenommen worden. Mhm. Und sonntags hatten wir dann die Gewissheit, dass sie im Evin-Gefängnis ist und dort in einem der Isolationstrakte sich befindet. Und das war schrecklich. Also mein erster Impuls war, ich musste mich übergeben, weil wenn man mit iranischen Wurzeln in einer Familie aufwächst, die sehr politisch geprägt ist, wie meine, dann weißt du, was das Evin-Gefängnis ist. Dann weißt du, was eine politische Gefangenschaft ist. Und ich habe dann die 80er-Jahre-Revue passieren lassen. Dort fanden Massenhinrichtungen im Evin-Gefängnis statt. Und mein erster Impuls war natürlich, was passiert da jetzt gerade? Zumal ich natürlich auch die politische Einstellung meiner Mutter kannte und ich nicht wusste, was passiert hier gerade und warum machen sie das und kann jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft sie schützen? Rufst du jetzt das Auswärtige Amt an? Was musst du tun?
Was haben sie denn dann gemacht? Also man muss sich ja erstmal, also nach diesem Schock überhaupt erstmal sortieren.
Ich habe mich relativ schnell gefangen. Ich bin wirklich binnen einer Stunde, glaube ich, von einem Panikmodus in so einen Krisenmodus umgeschaltet und habe dann überlegt, okay, was ist jetzt die richtige Vorgehensweise? Es gibt ja kein Handbuch dafür, ne? So, was mache ich jetzt? Und ich wünschte, ich würde eins geben und ich versuche seitdem auch wirklich anderen Familien, die in so Situationen zu kommen, zu helfen, was sie zu tun haben und was helfen könnte, aber in jenem Herbst 2020 wusste ich es persönlich nicht. Ich war null vernetzt. Ich habe nur gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie die deutschen Behörden informieren, weil sie ist ja nun mal deutsche Staatsbürgerin. Die werden wohl in der Lage sein, jetzt sofort etwas zu erzählen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts darüber, was ein Kampf das ist, überhaupt jemanden zu aktivieren, etwas zu tun. Mhm. Und das waren so die ersten Impulse. Und an dem Montagmorgen habe ich im Prinzip meine Arbeit losgelegt als neu gewonnene Aktivistin. Ja.
Wann haben Sie den Kontakt zu Ihrer Mutter gehabt oder die Brüder? Wann konnte man endlich erfahren, was ist jetzt eigentlich passiert? Ich meine, das ist ja nach 48 Stunden wussten Sie erstmal, dass sie überhaupt noch lebt und wo sie ist. Aber da hatten Sie ja noch keinen Kontakt mit ihr.
Das hat 12 Tage gedauert. Also der erste Kontakt. Und das hört sich jetzt so ein bisschen wenig an. Mhm. Aber versetzen Sie sich mal in die Lage, 12 Tage lang nicht zu wissen, ob die Person überhaupt noch lebt. Ja. Was da gerade passiert. Und nach 12 Tagen hat sie ihren Bruder einmal angerufen für unter einer Minute. Also es waren 10 Sekunden Telefonat, 20 Sekunden, wo sie auch nur mitgeteilt hat, dass sie noch lebt. Später habe ich herausgefunden, das lag an der medialen Aufmerksamkeit, die ich in den 10, 12 Tagen schon erlangt hatte und ständig überall gesagt habe, ich weiß nicht, ob meine Mutter noch lebt. Und im Prinzip wollte der Geheimdienst zeigen, hallo, sie lebt noch. Du brauchst hier nicht rumzulaufen und jedem zu erzählen, eventuell ist sie tot.
Okay.
Das ist nämlich sehr interessant, wie Öffentlichkeit hilft und wie die iranischen Behörden auf Öffentlichkeitsarbeit reagieren. Leider Gottes wird einem oft empfohlen, still zu bleiben, die Füße still zu halten, auch seitens des Auswärtigen Amtes stille Diplomatie walten zu lassen. Aber die Erfahrung hat uns Familien gezeigt, dass Öffentlichkeit der größte Schutz ist, den wir einem politischen Gefangenen geben können.
Sie haben irgendwann mal gesagt, dass Ihre Mutter die weiße Folter erlitten hat. Weiße Folter bedeutet Folter ohne körperliche, also sichtbare Zeichen, oder? Also Einzelhaft und permanente Verhöre, sowas ist weiße Folter, oder?
Genau. Ich muss sagen, dass die Islamische Republik Iran in den 80ern und 90ern klassische Folter angewendet hat und irgendwann das Ganze perfektioniert hat auf weiße Foltermethoden. Und die weißen Foltermethoden sind besonders die Foltermethoden der Einzelhaft. Meine Mutter war 200 Tage in einem der berüchtigsten Isolationstrakte des ewigen Gefängnisses. Der Trakt heißt 2a. Und in diesem Trakt gelten keine rechtlichen oder juristischen Aspekte, sondern der Trakt ist unter der Kontrolle des Geheimdienstes der Revolutionsgarde. Und dort wird der Gefangene in kleinen Zellen gehalten, teilweise 2x3 Meter groß nur. Im Fall meiner Mutter war sie 80 Tage in solch einer Zelle. Danach wurde sie in einer größeren verlegt. Aber die ganzen Konditionen dieser Zelle, es gibt nicht ein einziges Mobiliar in einer solchen Zelle.
Da ist nur der nackte Boden.
Da ist nur der nackte Boden. Und wenn du Glück hast, noch in der Ecke ein Loch,
Als Toilette
dient. Es gibt kein Kissen, es gibt keine Decke, es gibt keine Matratze, es gibt keinen Stuhl, es gibt keinen Tisch, es gibt keine Spiegel. Also heißt, du sitzt da, deine ganzen Sinne werden dadurch ausgeschaltet. Und der Grund, was ich eingangs sagte, warum meine Mutter auch so viele Krankheiten entwickelt hat, war natürlich, stellen Sie sich vor, Sie schlafen 200 Tage lang auf so einem kahlen Boden ohne ein Kissen, ohne eine Decke. Also ich bekomme schon Nackenprobleme, wenn ich hinterm Computer sitze. Ne? Das ist also das eine. Dann die Einzelhaft an sich ist natürlich eine Foltermethode. Der Mensch ist ein sozial und auf Kontakt mit natürlich Mitmenschen ausgelegt. Das heißt, du siehst niemanden, du hörst niemanden, du bist ganz alleine. Die Essensrationen werden ganz minimal klein gehalten. Meine Mutter hat in den ersten 4 Wochen über 14 Kilo Gewicht verloren. Und das sind aber jetzt nur wirklich auf die Zelle bezogen. Ja. Und dann aber täglich Verhör. Mit einer Augenbinde in einem Raum, wo du niemanden siehst.
Wahrscheinlich immer Todesangst.
Was jetzt passiert. Ja. Genau. Du weißt nicht, woher kommt ein Schlag? Kommt überhaupt ein Schlag? Keine frische Luft und. Also die UN sagt über 14 Tage Einzelhaft ist Folter. Und meine Mutter war 200 Tage dieser Situation ausgesetzt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mariam Klaren ist unser Gast. Sie hat uns vor der Musik erzählt, auch dass Öffentlichkeit schaffen so die wichtigste Versicherung für das Leben ihrer Mutter ist, dass sie also das iranische Regime darauf schon reagiert, was sie eben aus Deutschland quasi hören über die Medien. Werbung und Marketing, Frau Klaren, das ist zwar Ihr Beruf, aber ich meine, wie sind Sie mit dem Kampf für meine Mutter umgegangen? Also Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wussten eigentlich auch erstmal gar nicht, an wen Sie sich wenden müssen. Wie ist das jetzt quasi Ihr Job geworden?
Ja, absolut. Also ich sage immer scherzhaft, ich habe vorher Produkte vermarkten müssen und jetzt muss ich als Menschenrechte um meine Mutter vermarkten. Ich versuche das natürlich nicht als Projekt zu sehen, um Gottes Willen. Aber meine Erfahrung als Marketier kommt mir natürlich da zugute. Nichtsdestotrotz ist ja hier der Aspekt, dass du am Anfang nicht weißt, was ist denn richtig und falsch und was schadet dem Fall.
Und es steht Leben auf dem Spiel.
Und es stehen Leben auf dem Spiel. Und heute weiß ich, nach 3 Jahren, dass die Islamische Republik Iran ihre Verbrechen gerne im Totenwinkel unsichtbar hält. Und sobald ein Scheinwerferlicht auf diese Totenwinkel gescheint wird, müssen sie reagieren. Und das hat mir auch irgendwie ein Instinkt ganz am Anfang gesagt, also an jenem Montagmorgen am 19. Oktober, als ich dann entscheiden musste, okay, jetzt wirst du öffentlich. So ein bisschen Schlüsselmoment war
jetzt
tatsächlich.
Jetzt werden Sie ja auch öffentlich, ne? Das ist ja auch ein Punkt. Sie plötzlich aus Ihrem Leben vollkommen rausgerissen.
Ich habe am Anfang noch naiv gedacht, du musst ja nicht deinen Namen nennen, einfach so Tochter aus Köln. Mhm. Das ist natürlich lächerlich, ne? Man muss ja auch dann die Entscheidung treffen, trete ich jetzt vor Kameras? Das sind so Gott sei Dank Sachen, die sich entwickeln und man nicht irgendwie an einem Tag diese Entscheidung treffen muss. Bei mir war aber ein Schlüsselmoment an dem Montagmorgen nach der Verhaftung, als ich das Auswärtige Amt anrief, hatte ich nicht das Gefühl, dass sofort reagiert wird. Man fragte mich nach der Personalausweisnummer meiner Mutter. Man sagte, Doppelstaatsbürger ist schwierig. Und das hat mich so enttäuscht, die Reaktion zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch viel Gutes über das AA zu sagen, da kann ich gleich drauf eingehen. Aber an dem Morgen war das so, wo ich dachte, okay, du kämpfst scheinbar an zwei Fronten. Du musst jetzt sowohl Aufmerksamkeit schaffen, um die Islamische Republik Iran in die Defensive zu locken. Du musst aber vor allen Dingen
hier jemanden in die Offensive
holen. Genau, und das war Berlin. Ne?
Welche Rolle hat denn Politik und der Iran eigentlich bis dahin für Sie gespielt? Weil, also war das für Sie wichtig? Sie sagen, Ihre Eltern waren politisch.
Mhm. Ich bin wirklich in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter und mein Vater beide in den 70er Jahren im Ausland studiert haben. Mein Vater in den USA, meine Mutter in Italien. Und damals haben sie sich beide der größten damals existierenden iranischen Studentenvereinigung, der Konföderation iranischer Studenten, angeschlossen. Es war damals eine linke Studentenbewegung, die zu der Zeit gegen den Schah, damals war eine Monarchie im Iran, protestiert haben. Dann ist die Revolution im Iran 1979 vollzogen worden.
Da waren Ihre Eltern auch wieder im Iran?
Da waren meine Eltern, sind zurück in den Iran gekehrt und es war ja eine total verlorene Revolution. Die Islamisten haben übernommen. Ich muss einen Satz dazu sagen, es wird den linken Strömungen heute sehr oft vorgeworfen, sie hätten sich damals mit den Fundamentalisten zusammengetan und den Schah gestürzt. 1979 war der politische Islam noch überhaupt kein Thema in der Welt und niemand wusste, was er mit sich bringen wird. So ist es leider dazu gekommen, dass die Islamische Republik Iran gegründet wurde. Mein Vater ist dann 1981 leider bei einem Autounfall verstorben und 1982 ist meine Mutter mit mir nach Deutschland ausgewandert.
Sie sind 1980 geboren, also direkt kurz nach der Revolution. Haben Sie Erinnerungen an Ihren Vater? Haben Sie gar nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nur die Erzählungen und natürlich durch seine Familie, mit der ich auch natürlich Kontakt habe.
Aber Ihre Mutter ist dann mit Ihnen, mit dem zweijährigen Kind, nach Deutschland gegangen, weil sie sich schon dachte, da kann ich jetzt so nicht mehr leben. Und Sie sind dann in Köln wie so ein kölsches Mädchen, habe ich irgendwann gelesen, aufgewachsen, ja?
Genau. Ich bin in Köln in den Kindergarten gegangen, zur Grundschule gegangen, habe mein Abitur in Köln gemacht, habe in Köln studiert und habe eigentlich mein Leben lang in Köln gelebt. Es wird auch immer so bleiben.
Aber Sie sprechen Farsi?
Ja, es war eine große Regel bei uns im Haushalt, es durfte zu Hause kein Deutsch gesprochen werden.
Tatsächlich?
Damit ich, ja, meine Mutter war da sehr streng. Sie wollte unbedingt, dass ich die Sprache sprechen kann, dass ich, erstens fand sie es super wichtig, dass man mehrsprachig aufwächst. Sie hat mir immer gesagt, das fällt dir dann später leichter, andere Sprachen zu lernen. Und natürlich auch wegen der Familie, ne, die uns regelmäßig besucht haben, damit wir mit denen im Austausch, also damit ich auch mit ihnen sprechen kann. Und heute bin ich so froh, weil ich natürlich auch unfassbar viel iranischen Exilmedien Interviews gebe, Dokumentationen mit ihnen mache,
und dann
Netzwerke.
Sie das auf Farsi. Also das war Ihrer Mutter schon wichtig, den Iran auch weiter lebendig zu halten. Ich glaube, sie hatten auch Kontakt zu den Großeltern, als die eben noch lebten, ne, und die große Familie im Iran. Ihre Mutter war ja dann auch öfter im Iran. Was hat sie Ihnen sonst, was war wichtig? Was war Ihrer Mutter wichtig? Die war ja Architektin. Also wenn Sie sich so an Ihre Kölner Kindheit und Jugend erinnern, was hat Ihre Mutter Ihnen sonst noch so mitgegeben?
Also für mich war das als Kind anstrengend, ihre Tochter zu sein. Und das sage ich aber mit einem Augenzwinkern, weil die politische Einstellung und intensive Auseinandersetzung mit Geopolitik insbesondere natürlich Nahe Osten und Iran, sich bei meiner Mutter nie geändert hat. Mhm. Sie hat dann auch sehr stark fokussiert das Thema Frauenrechte, so langsam, weil diese Unterdrückung der Frauenrechte sich natürlich durch die Islamische Republik Iran sehr bemerkbar gemacht haben und leider sich ja auch ausgeweitet haben, Stichwort Taliban und Co. Und dieses Thema Frauenrechte, Feminismus war sehr groß in unserem Haushalt. Das heißt, ich bin in einem linken, feministischen Haushalt groß geworden.
Kann anstrengend sein, wenn man sich ständig diskutieren muss und so. Ne?
Genau. Also das war schon sehr, sehr diskussionsfreudig. Aber heute bin ich natürlich total froh, weil sie mir so viel beigebracht hat und mitgegeben hat. Das heißt nicht, dass ich jede politische Einstellung von ihr teile, gewisse Dinge auch anders sehe. Wir heute noch, seit sie auch telefonieren darf, vom Evin aus darüber manchmal Streitgespräche führen. Das ist wirklich, also sie hat sich kein bisschen verändert. Also das muss ich dazu sagen.
Also sie ist auch dort stark.
Ja. Also auch wenn körperlich natürlich, wie ich eingangs sagte, sehr viele Probleme, aber sie ist absolut auf ihrem Standpunkt. Absolut. Sie hat es auch, das muss ich wirklich, weil ich da sehr stolz drauf bin, in ihrem Scheingerichtsprozess durfte sie sich kurz selber verteidigen und da hat sie zum Richter gesagt, wenn, sie hat nämlich einen Anklagepunkt gehabt, Propaganda gegen den Staat. Und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, wenn Propaganda gegen den Staat bedeutet, über Armut, über Korruption, über Unterdrückung der Frau, über die Zerstörung der Umwelt zu sprechen, dann bin ich schuldig, aber ihr seid noch viel schuldiger. Und also das will damit sagen, nicht eine Sekunde ist sie von ihrem Standpunkt zurückgetreten. Und so war es auch, wie gesagt, als Tochter von Nahid Taghavi.
Ihre Tochter Mariam Klaren hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur ist stolz auf ihre Mutter, die seit über zwei Jahre und neun Monate im Evin-Gefängnis im Iran einsitzt. Was im Iran geschieht, spielt im Leben unseres Gastes Mariam Klaren inzwischen eine sehr, sehr große Rolle. Seit vergangenem Herbst, seit dem Tod der Kurdin Mahsa Amini, kämpfen ja die Frauen im Iran mit einer Kraft um ihre Rechte, die ich, also wahrscheinlich wirklich alle, einschließlich der Mullahs, überrascht hat. Das ist eine feministische Revolution aus Ihrer Sicht, Frau Klaren?
Ja. Ich glaube, das ist eine feministische Revolution und wahrscheinlich die erste, die wir erleben. Sie haben es gerade schon richtig gesagt, nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini und Polizeigewahrsam, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll, ist eine riesen Protestwelle ausgebrochen. Es sei erwähnt, dass die zwei Journalistinnen, die über den Fall damals berichtet haben und dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt über Jina Mahsa Amini erfahren, die Journalistin Niloufar Hormedi und Elohe Mohammadi selber inhaftiert jetzt sind und auf ihren Prozess warten. Und genau, nach diesem Tod war das wie so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es kam aber nicht aus dem luftleeren Raum. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, dass seit 4 Jahrzehnten, seit 5 Generationen Frauen für ihre Rechte im Iran kämpfen. Bereits nach der Revolution im Februar 79 waren schon am 8. März 79 am Weltfrauentag tausende Frauen auf den Straßen, weil sie gegen die Zwangsverschleierung protestiert haben. Und das ist im Prinzip nur eine Fortführung dessen.
Ja. Sie sagen ja auch, dass Ihre Mutter sich immer schon auch unter diesem Aspekt engagiert hat. Es gab ja jetzt auch tatsächlich immer wieder auch Proteste im Iran, also beispielsweise 2019, da hat es sich dann an diesen hohen Benzinpreisen entzündet. Ist das jetzt anders irgendwie, oder zieht es sich durch mehr Bevölkerungsschichten, weil das muss es ja, um tatsächlich das Regime zu stürzen oder
weiß nicht. Ich möchte an der Stelle betonen, Sie haben es gerade richtig gesagt, im November 2019, beim blutigen November waren es die Benzinpreise. Jetzt ist der Auslöser Jina Mahsa Amini gewesen und das Thema Kopftuch, aber das sind keine Kopftuchproteste. Weil das würde ja suggerieren, sagen wir mal, die Mullahs würden sagen, der Kopftuchzwang fällt weg.
Dann ist alles gut.
Nein, dem ist nicht so. Also zum einen ist die Unterdrückung der Frau das Fundament der Islamischen Republik Iran. Sie könnten gar nicht das Kopftuch weglassen, weil damit würde ihr System zusammenbrechen. Was wir sehen ist, dass das zwar angefangen hat mit Jinas Tod und dem Ablegen des Kopftuches und des Rufes Frau, Leben, Freiheit, aber das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Das zieht sich durch alle durch die, also nationalweit, also durch ganz ihr landesweit. Mhm. Das heißt, wir haben in Kurdistan fing das Ganze an in der Provinz. Wir sehen aber jede Woche seitdem, seit fast 40 Wochen sind in Belutschistan, in Sohedon, gehen die Menschen zu Tausenden auf den Straßen. Und dann sehen wir aber noch ständig Protestformen verschiedenster Art über das ganze Land verteilt. Und was diesmal noch hinzukommt, was ich bezeugen kann, ist, dass auf einmal die gesamte iranische Diaspora im Ausland sich solidarisiert. Es werden Women Life Freedom Kollektive gegründet. Es findet überall ständig irgendetwas statt und. Und das zeigt, dass wir an einem Point of No Return sind.
Wenn Sie das sagen, aber jetzt zum Beispiel gerade am vergangenen Sonntag wurde ja jetzt angekündigt, dass die Scharia-Wächter wieder auf die Einhaltung der Kopftuchpflicht irgendwie achten würden. Also das ist ja wie auch so eine Drohung, steht das ja jetzt auch schon wieder im Raum. Aber Sie sagen No Return, also was werden die Frauen tun? Also im Moment sieht man ja viele Bilder mit wirklich ohne Kopftuch. Hm. Also was ja eben nur ein Symbol ist, wie Sie sagen.
Genau. Also zum einen war die Sittenpolizei nie weg. Es ist leider Propaganda der Islamischen Republik Iran, vor einigen Monaten zu behaupten, sie seien weg. Dann wird das in den Headlines unserer Medien leider übernommen. Und dann kehren sie zurück und alle sind überrascht. Solange es die Islamische Republik Iran geht, solange Scharia-Gesetze dort herrschen, ist es egal, nennen wir es Sittenpolizei, nennen wir es Basij-Milizen oder. Mhm. Die Frau ist unterdrückt, die iranische Bevölkerung wird in die Knie gezwungen. Es geht, wie gesagt, nicht nur um das Thema Frauen bei dieser Revolution. Von daher glaube ich, dass das keinen Unterschied macht. Wie Sie sagen, das Stadtbild hat sich verändert. Immer mehr Frauen sind ohne Kopftuch unterwegs. Natürlich greifen die Basijis und die Moralpolizei immer wieder an, aber unter Kontrolle bekommen sie das Ganze nicht mehr.
Was bedeutet das eigentlich für die Situation ihrer Mutter? Also das Regime ist ja wirklich erbarmungslos, also wenn man diese Vergiftung in den Mädchenschulen hört, die ja wahrscheinlich da ihren Ursprung haben, die Tausenden von Verhaftungen, die Hinrichtung, die viel findet. Was bedeutet das für ihre Mutter? Was kriegt sie davon mit oder was bedeutet das in ihrer Situation?
Also ich muss dazu sagen, als die Proteste ausgebrochen sind im September 2022, war meine Mutter in einem medizinischen Hafturlaub. Und sie hat natürlich den Anfang mitbekommen. Sie hat mitbekommen Ginas Tod. Sie hat mitbekommen, wie Sarina und Nika gestorben sind auf den Straßen. Das sind sehr bekannte Mädels, die da umgekommen sind. Und natürlich ist man stolz zu sehen, dass zwei oder eine Generation nach einem selber die sogenannte Gen Z jetzt auch auf den Straßen ist. Ich muss dazu sagen, dass über 60% der iranischen Bevölkerung unter 30 sind. Also eine sehr junge Bevölkerung, die sich Richtung Westen orientiert, die das in den sozialen Medien und so natürlich alles auch mitbekommt. Natürlich erfüllt das jeden Iraner und jede Iranerin, die sich Freiheit für ihre Heimat wünscht, mit Freude zu sehen, wenn rebelliert wird.
Ja.
Und mit Sorge natürlich auch, weil, wie Sie eben schon gesagt haben, alle 6 Stunden eine Hinrichtung, 20.000 neue politische Gefangene, über 530 Menschen auf den Straßen erschossen worden in den letzten 9 Monaten und.
Heute zu Gast Mariam Klaren, Deutsch-Iranerin. Ihre Mutter hat ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft, sitzt aber seit 2 Jahren und 9 Monaten im Iran in Haft. Frau Klaren, dank der anhaltenden Proteste iranischer Frauen nach dem Tod von Mahsa Amini, haben wir ja eben gerade drüber gesprochen, ist unsere Aufmerksamkeit in Deutschland ja viel stärker auf die Situation dort gerichtet. Ist diese Aufmerksamkeit eigentlich immer gut für Ihre Mutter? Also das hatten wir ja schon so ein bisschen angeschaut, aber wie ist Ihr Gefühl?
Das ist schwierig zu beantworten. Als Deutsch-Iranerin, als Aktivistin finde ich das gut. Ich habe schon eingangs eben gesagt, wie wichtig überhaupt Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit ist. Und die Menschen im Iran verdienen jeglichen Schutz und dass man hinschaut. Wir sehen aber natürlich im Fall meiner Mutter, dass die sogenannte Geiseldiplomatie zutage kommt. Die Islamische Republik Iran verwendet gerne DoppelstaatsbürgerInnen und ausländische StaatsbürgerInnen als sogenanntes Faustpfand, um die zweite Regierung, in unserem Fall Deutschland, unter Druck zu setzen. Und das konnten wir leider im Fall meiner Mutter nach Ausbruch der Proteste auch sehen. Meine Mutter befand sich in einem medizinischen Hafturlaub. Auch das war unserer gesamten Öffentlichkeitsarbeit der letzten davor 2 Jahre zu verdanken. Diplomatische Beziehungen seitens Berlin. Meine Mutter geht in den medizinischen Hafturlaub. Dann brechen die Proteste aus. Dann und ich kann Ihnen wirklich eine Time-Abfolge zeigen. Donnerstags hat Deutschland, angeführt von Annalena Baerbock, eine UN-Sonderkommission zur Menschenrechtslage im Iran beantragt. Samstags hat Olaf Scholz erstmalig in einer Videobotschaft zum islamischen Regime gesprochen und gesagt, was seid ihr für ein Land, das auf seine eigenen Leute schießt. Und eine Stunde später musste meine Mutter zurück ins ewige Gefängnis.
Aber ja, wenn man das so hört, was geht Ihnen da durch den Kopf? Also weil da müssten Sie ja sich fast wünschen, für Ihre Mutter jedenfalls wünschen, dass Deutschland ruhig bleibt.
Nein, was wäre ich für ein Mensch, dass das Einzelschicksal meiner Mutter...
Naja, ein Mensch wären Sie. Ja. Das ist ja menschlich.
Ich weiß, also ich weiß. Ja. Uns war klar, dass das so kommen wird. Nach dem Antrag von Annalena Baerbock und meine Mutter war im Hafturlaub, habe ich ihr gesagt, Mama, das könnte jetzt Auswirkungen haben. Sie war auch absolut, auch klar, ne? War uns beiden klar. Und das, so kam es dann auch. Aber ich werde niemals sagen, es soll nicht verurteilt werden, dass auf Menschen geschossen wird. Es soll nicht die Menschenrechtslage im Iran überprüft werden oder es eine Sonderkommission geben. Was ich aber ganz klar sage, ist, dass seit über 4 Jahrzehnten seitens des Westens Beschwichtigungspolitik betrieben wird. Deutschland ist immer noch in Europa der größte Handelspartner Irans. Es gibt überhaupt keine Strategie, diese Geiseldiplomatie zu beenden.
Also Geiseldiplomatie ist eben das Zugeständnis, es werden ja Leute, es wurden jetzt ja viele, dann auch einige entlassen, Österreicher, Franzosen, Belgier. Genau. Ne? Und es gab wurden dann dafür auf anderer Seite dann tatsächlich Verantwortliche des Regimes ausgetauscht sozusagen.
Genau, genau. Und die existiert nun mal, die Geiseldiplomatie. Ja. Also gibt es nur 2 Möglichkeiten. Ihr habt doch eh mit denen eine diplomatische Beziehung, habt wirtschaftliche Beziehungen. Dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass eure StaatsbürgerInnen freikommen. Oder ihr sagt, wir verhandeln grundsätzlich nicht. Dann verstehe ich nicht, warum ihr aber auf wirtschaftlicher Ebene und auf diplomatischer Ebene bereit seid zu verhandeln. Und das ist etwas, was unseren Fall noch mal ein bisschen komplizierter macht als einen klassischen politischen Gefangenschaftsfall. Ich habe eben schon gesagt, meine Mutter war eine politische Aktivistin. Sie ist aufgrund ihrer Gesinnung, aufgrund ihren Aktivismus verhaftet worden. Aber jetzt ist sie verwoben mit geopolitischen Machtspielen zwischen 2 Regierungen. Und das ist so verdammt unfair.
Unfair, ja. Ja, also Sie wünschen sich eine Strategie vor allem, höre ich daraus. Die Strategie. Was ich aber auch raushöre, ist, dass Sie in der Diaspora die Exil-Iraner sehr zusammenhalten. Wir sind ja zum Beispiel auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie von Frau Tabatabai, die bei uns Gast war, vorgeschlagen worden sind als Gesprächspartnerin. Mhm. Also das heißt, man achtet da an verschiedenen Stellen, wer hat Aufmerksamkeit, der oder die versucht dann immer wieder das Thema reinzubringen. Sie haben auch Kontakt mit der Tochter von Jamjid Jamat, der ja eben auch unter Hinrichtungsandrohung, also mit einem Todesurteil in Haft sitzt. Also das heißt, Sie versuchen sich gegenseitig zu stützen?
Ja, absolut. Also wir sind mittlerweile ein Riesennetzwerk an Aktivistinnen, Familienangehörige, Journalistinnen und, die, wo immer es geht, sich gegenseitig unterstützen. Wir sind froh, dass eine Yasmin Tabatabai als eine bekannte und prominente Stimme Deutschlands, die muss das nicht machen, auch wenn sie iranische Wurzeln hat. Bei ihr ist alles in Ordnung, aber trotzdem nutzt sie jegliche Plattform, die sie hat, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Oder Gazelle Sharmat und ich, nun sind unsere Eltern beide als deutsche Staatsbürger in iranischer Haft. es gibt nichts, was der andere tut, was nicht mit dem anderen abgestimmt ist. Also wir sind immer, auch im Hintergrund. Oder die NGOs, die uns unterstützen, Amnesty International, Hava Help und, die immer, wann immer es möglich ist, ihre Plattform dazu nutzen, um auf unsere Fälle aufmerksam zu machen. Weil was wirklich ganz wichtig ist, in so einem Fall wie dem Fall von Noy Taravi oder Jamshid Sharmat, haben wir auf der einen Seite diesen unmenschlichen Drachen der Islamischen Republik Iran, das on a daily basis foltert, vergewaltigt, hinrichtet und. Und auf der anderen Seite haben wir unsere eigene Regierung, die wir ständig davon überzeugen müssen, dass nur euer Einsatz helfen kann. Das heißt, wir müssen in zwei Richtungen Öffentlichkeitsarbeit betreiben.
Mariam Klaren kämpft um die Freiheit für ihre Mutter, die im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert ist. Wir haben eben vor der Musik, war glaube ich das letzte Wort, Kraft sammeln. Also auch für den Kampf hier, den sie hier fechten für ihre Mutter. Ich meine, sie haben ja auch noch eine eigene Familie. Sie haben einen Partner mit Sohn, sie haben ein Alltagsleben, sie haben einen Beruf. Oder haben sie das alles gar nicht mehr?
Doch, natürlich. Das ist halt auch sehr wichtig, dass man das nicht aus den Augen lässt, wie wichtig es ist, dass man auch Auszeiten sich nimmt, dass man durchatmet, kein schlechtes Gewissen hat, wenn man sein Leben weiterlebt, weil sie haben es gerade korrekt gesagt, sonst habe ich ja keine Kraft dafür. Und ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Partner, ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, ich habe großartige Menschen, die uns in diesem Kampf begleiten. Und von daher, wenn ich eine positive Sache aus den letzten 2 Jahren und 9 Monaten ziehen müsste, ist es, dass ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl habe, was Sinnvolles zu tun.
Oh. Das ist hoffentlich mit viel Erfolg am Ende belohnt. Mariam Klaren, der Kampf für ihre Mutter und für all die anderen politischen Gefangenen im Iran. Dankeschön, dass Sie uns das hier alles nochmal so deutlich vor Augen geführt haben, weil ich meine, unsere Aufgabe ist es einfach, das Schlaglicht weiter drauf zu richten. Dankeschön, Frau Klaren.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.